willkommen zum The Disco Dudes Podcast, eurem allfreitaglichen Lieblingspodcast zu Soul, Funk, Boogie, Disco und House mit Wolfgang Hase und Kirk Dance.
Ihr fröhlichen Menschen, es ist wieder ein Freitag und ihr hört euren Lieblingspodcast mit guter Musik von Kirk Dels und Wolfgang Hase. Ich bin Kirk Dels und mir gegenüber sitzt Wolfgang Hase. Wolfgang, was hast du uns denn so Schönes eingepackt, ausgepackt oder auf den Plattenspieler draufgepackt?
Wunderbar, schöne Musik habe ich euch draufgepackt. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Freitag. Ich freue mich sehr, lieber Kirk, dass ich dich sehen darf und dass ihr uns wieder zuhört. Ich gehe heute jetzt wieder weg aus Großbritannien, da war ich die letzten Wochen unterwegs und wir gehen mitten nach New York. Es ist der Februar 1979, es ist Vollmond über Manhattan. In einem Studio in Midtown sitzt ein langhaariger Cellist aus Iowa an einem Rhodes-Piano und bläst Seifenblasen durch einen Becher Ginseng-Tee, während um ihn herum die Ingram Brothers aus Philadelphia eine der schmutzigsten, losesten queeren Disco-Jams einspielen, der jemals auf Vinyl gepresst wurde. Die Frage des Abends wird zur Frage der Disco-Geschichte. Is it all over my face? Und fuck yeah, es war überall zu sehen, zu hören und zu fühlen. Natürlich eine kleine parasexuelle Anspielung steckt da auch mit drin, wenn wir uns klar machen, dass wir uns mitten in der queeren und schwulen Szene bewegen. Aber eigentlich kommt diese Phrase aus den Komponistenfamilien heraus, nämlich der Papa des Komponisten hat ihn immer das gefragt im Sinne von, das ist ja wohl offensichtlich, oder? Also man darf es so oder so verstehen. Is It All Over My Face von Loose Joints erscheint 1980 auf West End Records, einem der vier großen New Yorker Disco-Labels neben South Soul, Prelude und Casablanca. Das Label hatte seinen Sitz in der 254 West 54th Street in Manhattan, nämlich der gleichen Adresse wie der Studio 54. Gar nicht so leicht zu benennen, zweimal kommt 54 drin vor, aber naja, ich hab's ja gerade nochmal geschafft. West End Records wurde von Charon gegründet 1976, der selbsternannte Godfather of Disco war. Er war nicht nur Labelleiter und Begründer dieses Labels, sondern er hat auch die Paradise Garage mitfinanziert, den Club der Underground Disco Era der 70er und 80er Jahre. West End war anders als die Konkurrenz. Während South Soul auf üppige Streichorchester setzte und immer auch dicke Bläser am Start hatte, ganz große Besetzungen hatte, liebte West End den reduzierten, groove-zentrierten Sound. Weitere West End-Klassiker waren Karen Youngs Hotshot, New York City Peach Boys, zu denen Larry Levan selbst auch gehörte, mit Don't Make Me Wait, die haben später auch noch auf Island Records veröffentlicht, Barbara Mason mit dem großartigen Another Man, auch eine Blaupause für sehr viele Hip-Hop-Tracks und für Raw Silk's Do It To The Music. Tana Gardners Heartbeat mit gerade mal 100 BPM war das perfekte Beispiel eines Releases dieses Labels. Langsam, sexy und hypnotisch. West End war massiv in der Entwicklung der 12-Inch-Single involviert, dem Format, das später den DJs die Kontrolle über die Musik zurückgab, indem sie einfach längere Versionen hatten, die besser zu tanzen waren, mehr Eskalation und mehr meditatives, rhythmisches Platz finden konnte, als auf den kleinen 45s, die normalerweise nach 4 Minuten schon vorbei waren. Loose Joints war kein Bandname im traditionellen Sinne, es war auch keine Band im traditionellen Sinne, sondern ein Kollektiv rund um Arthur Russell und Steve Aquisto. Beides sehr prägende Figuren für die New Yorker Musikszene. Russell, ein brillanter, perfektionistischer, aber gleichzeitig chaotischer Geist aus Iowa, war klassisch am Cello ausgebildet, leitete die avantgardistische Performance Space The Kitchen und kollaborierte mit Allen Ginsberg und den Talking Heads. Er hinterließ bei seinem Tod 1992 über 1000 Bänder mit unfertigen Aufnahmen. Zu Lebzeiten nur 3 Alben unter eigenem Namen veröffentlicht, aber insgesamt einen riesen Fußabdruck hinterlassen in der New Yorker Musikszene und insgesamt auch in der weltweiten Musikszene, gerade für experimentelle Musik. Nachts schlüpfte er immer in die Rolle des Disco-Produzenten und auch des Disco-Tänzers, während er tags das intellektuelle Werk sozusagen vollzog. Sein Partner Steve Aquisto war im Grunde sein Gegenpol. Er war kein Musiker, er war auch nicht besonders auf dem intellektuellen Pfad unterwegs, sondern er war einfach DJ mit Liebe zum Chaos und mit ganz wilden Übergängen. Wenn man sich Mixtapes von ihm anhört, ist immer wieder zu hören, wie er Musikstile wild mischt, aber auch was Break-Übergänge oder Tempo-Übergänge angeht, ziemlich gnadenlos ist und trotzdem das Volk beim Tanzen halten konnte. Er hat nämlich sehr lange in New York in den großen Clubs gespielt. Genau diese Reibung zwischen diesen beiden Geistern machte das Ganze so magisch. Die Aufnahmesession selber 1979 im Februar, mitten im Winter, fand in Bob Blanks Tape-Studio statt. Das Ganze war eine ewig lange Jam-Session. Die haben nichts anderes gemacht, als wirklich ewig diesen Groove gespielt, immer wieder ein bisschen abgeändert, immer wieder Teile dazugebaut, Teile wieder rausgenommen. Und Russell saß wie ein spielfreudiges Kind in der Mitte an seinem Rhodes-Piano, hat diese Seifenblasen geblasen, wie die Geschichte erzählt, und dazu gespielt, sowohl in der Chords, in den Harmonien, aber auch mit einzelnen Tönen die Melodie versüßt. First Thought, Best Thought war die Philosophie von dieser Aufnahme. Nichts war falsch. Jeder Take wurde einfach genommen und es wurde genau daraus gebaut. Keine Perfektion, nur Flow. Wir hören einmal rein, und zwar in die Female Version. Es gibt eine Male und eine Female Version in das Intro. Und da werdet ihr schon hören, wie das einerseits sehr groovy und sehr, naja, wie soll man sagen, dicht von der Intensität her klingt, aber gleichzeitig total loose und scheppernd gespielt. Nicht auf ästhetische Präzision ausgelegt. Wir hören rein mit Loose Joints, Is It All Over My Face, der Anfang. Is It All Over My Face, die ersten fast 2 Minuten und der Vocal-Anfang von der Female-Version. Mein lieber Kirk, ich denke, dass dieses Stück dir geläufig ist. Hat es einen Platz in deinem Plattenschrank, in deiner Plattenkiste und in deinem Herzen, und spielst du es gelegentlich auch?
Großen Platz im Herzen, absolutes Muss, muss in den Kescher rein und steht als 12-Inch im Regal und ist als File vorhanden. Allerdings hat sich mir nie wirklich richtig erschlossen, wie ganz konkret der Unterschied von der Female zur Male Version ist. Ich habe sie beide, ich spiele sie und finde die Nummer grandios, und genau das, was du eben beschrieben hast, diesen Jam-Session-Charakter, den hört man meines Erachtens vollkommen heraus, und das ist doch genau das, was das Ding so schön zum Viben bringt. Und das ist so ein richtiger Flower, der zieht einen rein, du wirst reingesaugt quasi, nicht nur reingezogen, sondern reingesaugt in den Vibe, und ja, der dreht einen so richtig auf.
Also den Unterschied, den erkläre ich uns allen gleich ein ganz klein wenig. Ich will nur noch 3 Takte zu Arthur Russell verlieren, weil ich ihn wirklich für eine ultra interessante Figur halte. Er hat nämlich an der Manhattan School of Music studiert, wurde von seinem Professor total gedisst mit one of the most unattractive things I've ever heard, mit seiner Arbeit beschrieben. Er hat irgendwie Country-Pop geschrieben, minimalistische Kammermusik, Proto-House, Disco und Folk, alles gleichzeitig, völlig wirrer, genialer Geist. Hat aber nur 3 Alben rausgebracht, also das Produzieren, das zu Ende bringen, das war nicht so seins, weil er einfach nicht loslassen konnte. Er mixte und mixte und mixte jeden Song. Wir kennen das als Menschen, die ab und zu mal kreativ arbeiten, glaube ich, sehr gut, dass es manchmal schwierig ist, einen Knopf an eine Sache zu bringen, die man irgendwie gut machen will. Ihr kennt bestimmt sein Werk auch noch von anderen Stichworten, nämlich Dinosaur und Dinosaur L. Das war auch Arthur Russell. Und ja, wie gesagt, er war eine große Ikone, auch inspirieren anderer Musiker, die mitproduzieren und in die Studios zu bringen. 92 starb er an AIDS, verarmt und relativ unbekannt, obwohl er so ein Riesenwerk an Tapes hinterlassen hat. Das ist eine der traurigen Geschichten, wie das so laufen kann als Künstler. Erst in den 2000ern wurde sein Werk durch Reissues wiederentdeckt. Heute gilt er als Kultfigur und als Vorläufer vor allem von solchen Bands wie LCD Sound System und Caribou. Jetzt zu dem Unterschied zu der Mail-Version. Ich spiele euch gleich einen Teil davon. Was aber super klar ist, es sind zwei verschiedene Tonarten. Das ist aus der Tatsache entstanden, dass es auf zwei verschiedenen Produktionswegen zu diesen Mixen kam. Wie das zustande kam, dass es zwei Produktionswege gab, das erzähle ich euch gleich. Aber erst hören wir mal in die Mail-Version rein. Ihr hört, das ist eine andere Tonart und es ist auch schneller. Und es ist auch ein bisschen weniger gesanglich anspruchsvoll als das, was auf der Female-Version zu hören ist. Wir hören mal rein in die Mail-Version von Is It All Over? My Face. Und zwar eine sehr wilde Stelle, wo sehr viel cool rum improvisiert wird. My Face. Auf der Male-Version got me, love dancing. Das große Motto der ganzen Kiste eigentlich, nämlich love dancing. Ihr hört, dass in der Male-Version das ganze Percussion-Werk sehr viel wilder ist. Also da ist mal das eine reingemischt mit so einem Takatak, Takatak, irgendwie wahrscheinlich auf einem Holzstück gespielt am Anfang. Hinten raus kommen da so ein bisschen Calypso-Drums und alles irgendwie so hintereinander dann reingemischt. Genau das ist auch der Unterschied. Die eine Version ist ein bisschen runder und wärmer und ist in F-Moll und die Male-Version ist in C-Dur und einfach wild und männlich. Der Groove shuffelt und wackelt so bewusst vor sich hin, ist nicht ganz stramm quantisiert und auch nicht irgendwie nachproduziert, sondern John Ingram hat da wirklich die Freiheit gehabt, so einen Swing reinzubringen. Deswegen, wenn man die als DJ mixen will, ist es auch gar nicht so einfach, weil die dauernd im Tempo von Pontius nach Pilatus schwingt. Irgendwo zwischen, in der Female Version geht es glaube ich bei 116 los und endet bei 122. Bei der Male Version geht es insgesamt ein bisschen schneller. Also es ist wirklich ein besonderer Track dahingehend. Die Roads sind in beiden Tracks sehr zentral und sind hypnotisch und geben das minimalistische ein bisschen mit dem Düpp, 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 Düpp. Er macht da gar nicht viel, er macht es gar nicht breit, aber er hat ein sehr schönes Loop dadurch gebaut, das DX7-artig synthetisch, aber warm daherkommt. Das Cello hat er auch eingebaut und das Stück ist an einigen Stellen so ganz leicht zu hören und die Posaune zickzack durch den Mix, dass wenigstens ein bisschen Bläser noch mitspielen, obwohl wir eben nicht in so einer Opulenz wie bei Celsoul sind. Die Vocals. In der ursprünglichen Male-Version singen die Typen aus dem Loft-Dancefloor, also die da getanzt haben auf den Loft-Partys, die von Dave Mancuso waren und eigentlich so After-Hours in New York waren, Robert Green und Leon McElroy. Sie nuscheln da eigentlich mehr oder weniger vor sich hin und haben sich auch das, was sie da singen, frei ausgedacht. Das ist pure Improvisation. Da gab es keinen Plan und kein Ziel, sondern es wurde einfach gemacht. Es ist fast verwaschen. Is it all over my face? You got me love dancing. Kaum zu verstehen. Aber genau das ist der Punkt. Die Message ist im Grunde klar. Es ist Sex, irgendwie ist es Ekstase und es ist das Offensichtliche. Daran ist einfach nur, sich im Groove zu befinden und davon nicht abzulassen. Das DJ-Genie Larry Levan entwendete die Masterbänder nach der Aufnahme, um selber etwas draus zu machen. Das war so ein bisschen eine komische Situation. Die eine Partition da rund um Arthur Russell hat dann produziert die Male-Version und er ist hingegangen und hat zusammen mit François Kevorkian, der nicht gecredited ist darauf, einen eigenen Track gebaut, in dem er leere Studiozeit bei Bob Blank geklaut hat. Immer da, wenn keiner da war, ist er von der Paradise Garage schnell rüber und hat sich da mit seinem Kumpel François reingesetzt. Als sie dann erwischt wurden beim Mixen und Produzieren, mussten sie den rohen, fast unfertigen Mix rausbringen und haben dann aber gedacht, machen wir trotzdem die Platte, bringen wir raus. Larry Levans Überarbeitung des Tracks ist ein Meisterwerk aus pulsierendem, gewagtem, spannungsbeladenen Funk und er macht das Ding zum Hit. Er war der DJ-Gott der Paradise Garage und seine Sets nannte man auch Saturday Mars. Also da war wirklich richtig was los. Er ersetzte die männlichen Vocals durch Malvina Woods, die eine Tänzerin war und die er aber so begabt fand, dass er sagte, ihr singt das mal. Ihre Performance ist legendär. Sie nuschelt's auch so ein bisschen, verfehlt die Noten teilweise auch, klingt auch, als wäre sie ein bisschen high, könnte man sagen. Aber der Groove, in dem sie das singt, hält das Ganze nochmal ein bisschen gospelartig und souliger zusammen und gibt dem einen ganz anderen Vibe als der Males Version. Larry Levans Mix hat einen tiefen, dunklen Bass-Sound, der unterscheidet sich auch von Arthur Russells Version, für den er insgesamt berühmt war. Das war was, was Larry Levan in seinen Produktionen immer wieder anschleppte, so einen tiefen und auch ein bisschen mystischen Touch da reinzubringen. Er integrierte Dub-Techniken, plötzliche Drops, Echo-Effekte und Frequency-Sweeps. Das ist auch ganz anders als bei der Arthur Russell-Version. Und der Track wurde in der Paradise Garage gespielt, rauf und runter bis zum Abwinken. Er verkaufte 5000 Kopien damals im kleinen Plattenladen um die Ecke, in dem Larry Levan, by the way, Freitagnachmittags irgendwo zwischen beliebtester Gast und selber Plattenverkäufer unterwegs war. Wenn er in den Laden kam, um fürs Wochenende neue Platten zu kaufen, hatte er immer eine Heerschar von Jüngern mit dabei, hörte die Sachen an und erzählte dann den Leuten, warum welcher Track wie gut ist. Wir hören jetzt gerade noch mal rein in die Female Version. Da gibt's nämlich auch noch einen schönen Breakdown, wo sich ein paar Sachen so vermixen. Das will ich euch noch kurz vorstellen. Wir hören eine wirkliche New Yorker Disco-Legende mit West End Records, mit Larry Levan und eben einer totalen Freiheit der Tanzmusik. You Got Me Love Dancing, Loose Joints, ihr wunderbarer Hit aus 1980. Gesampelt wurde das Ganze natürlich auch. Roger Sanchez hat es sich genommen und hat 1990 einen Love Dancing Deep House Klassiker draus gemacht auf Strictly Rhythm, einem auch der ganz berühmten Labels, das man immer im Auge haben sollte. DJ Sneak aus Chicago hat es für All Over My Face 1995 gesampelt. Das wiederum hat Daft Punk inspiriert, die erwähnten Sneak sogar auf ihrem Track Teachers, dass er von dem Sample über seine Version in ihren Song hineingeraten ist und sie das gebaut haben. Mike Dunn hat sich das Instrumental genommen und hat Freaky Motherfucker draus gemacht. Eine riesengroße, super Eskalationshausnummer, finde ich. Und Masters at Work haben das Ganze einmal veredelt und gehuldigt. Ich glaube, die haben sogar eine Doppel-EP draus gebaut mit verschiedensten Mixen, die sie diesem Song und Larry Levan und Arthur Russell gewidmet haben. Kirk, hast du noch etwas hinzuzufügen?
Dem ist wieder einmal nichts hinzuzufügen. Das ist alles in gänzlicher Breite dargelegt und es ist einfach ein wunderbarer, toller Track, der Spaß macht aufzulegen und zudem es Spaß macht zu tanzen.
Das freut mich zu hören, dass du das so siehst. Ich bin mir ganz sicher, dass du auch einen super Track mitgebracht hast und ich freue mich jetzt schon sehr darauf zu hören, was du uns dazu zu erzählen hast. Leg doch mal los, was hast du uns diese Woche aus dem Schatzkästchen mitgebracht?
Ja, bei mir geht's heute um einen Song, der so herrlich nach New York klingt, dass man beim Hören fast schon die Neonröhren flackern sieht. What's In For Me von Salmak, 1982 auf The Sound of Brooklyn, TSOB, erschienen. Und somit muss ich leider deine Aufzählung von eben, von den relevanten New York Disco Labels, um eben dieses eine essentielle Label erweitern, mein lieber Wolfgang. Das ist nicht nur ein Albumtrack, sondern DJ-freundlich als 12-Inch mit Full-Short-Instrumental erschienen und zudem als 7-Inch, auf der der Track aufgrund der geringen Laufzeit je Seite auf beide Seiten mit Part 1 und Part 2 aufgeteilt werden musste. Das kennt man ja hier und da schon mal von der ein oder anderen Soul 45. Der Kern, warum dieser Track so viel mehr ist als nur ein guter Boogie-Cut, ist: Salmak ist im Grunde die Begegnung von zwei Welten, Producer und Musiker Al McDowell und die Sängerin Solema Kosow. Das war keine klassische Band mit Turbus-Romantik, sondern so ein Studioprojekt mit ganz klarer Mission, nämlich Soul und Funk in die damals neue Dekade zu schieben. Aber mit diesem ganz besonderen Brooklyn-Vibe, der gleichzeitig straighter, urbaner und ein bisschen härter on the edge war als viele andere Produktionen aus der Zeit, wie ich finde. Solema, die Sängerin, ist dabei der eigentliche Magnet von allem. Sie hatte schon vor Salmak ein bewegtes Leben in der Black Music Welt, geboren in Tampa, Florida, aktiv in den 60ern, erst im Umfeld von Faith, Hope and Charity, dieser frühen Soul-Pop-Konstellation, die Anfang der 70er auch einige Chartplatzierungen hatte, und dann als Solokünstlerin mit ganz vielen eigenen Alben über die 70er hinweg. Ihr sicherlich bekanntester Song ist aus dieser Zeit Given Up von dem Album Mrs. Z, erschienen 73 auf Sussex. Der Song ist allerdings eine Coverversion des Originalsongs von Gladys Knight and the Pips aus 1964. Diesem sowie anderen Songerwähnungen stelle ich natürlich auch auf unsere bekannten Playlists auf Apple Music als auch Spotify. Bekannter wurde Given Up dann durch eine Trip-Hop-Produktion in 2000, nämlich durch Given Up von Harry Diamond, der zunächst auf Gusto und PPQ Records erschien und seinerzeit durch den legendären Dope on Plastic Sampler 8 bekannt wurde. Aber zurück zu Sulema und Salmak. Sulema bringt eine Stimme mit, die nicht nach Studiogymnastik klingt, sondern nach langjähriger Gesangserfahrung. Nach jemandem, der vor dem Mikrofon nicht posiert, sondern eine musikalische Geschichte erzählt. Und genau deshalb wirkt mein mitgebrachter Song so direkt und unmittelbar. Der Track ist selbst ja schon eine kleine Ansage vom Titel her. Kein Herzschmerz, sondern dieses selbstbewusste Okay, und was springt jetzt für mich bei dieser ganzen Beziehungsnummer raus? Diese Haltung passt natürlich perfekt zu dem Moment am Anfang der 80er, in dem Soul-Funk im Club plötzlich pragmatischer, moderner und tanzflächenorientierter wird. Was ich zum Song selbst jetzt sagen kann, ohne jetzt Legendenbildung zu betreiben: Spitze Synthes und Cowbell-Akzente jagen einen geraden und teils gebrochenen Rhythmus. Dazu ein wabbernder, Synthi-artig gespielter Live-Bass mit etlichen Effekten, unterstützende Percussions, delayte Handclaps aus einer Rhythmusmaschine darüber und eine seltsam groovende Rhythmusgitarre flohen so vor sich hin. Wir hören jetzt mal den Groove mit Gesang und checken What is in for us mit diesem schönen Tanzflächen-Makrönchen. Ja, ihr werdet es sicherlich gehört haben, wie der gerade Rhythmus vom gebrochenen Rhythmus abgewechselt wird und wie der Übergang stattfindet. Und ich denke mal, Wolfgang kennt diesen Track. Wolfgang, was hast du denn dazu zu sagen?
Boah, genau das, was du gerade erwähnt hast. Das ist für mich der totale Superkiller in diesem Stück, der es so besonders macht. Der Vers ist super schön gesungen, ist ziemlich rund arrangiert und auch organisiert, was das Instrumentierte angeht. Und dann kommt der Refrain. Und der Refrain wird auf einmal funky. Und normalerweise hat man das bei solchen Tracks eher andersrum. Oder der Break macht dann was Breakiges, ist dann irgendwie funkier. Und Und die machen es so rum, dass die den Refrain zu was Funkier machen. Finde ich wahnsinnig gut gemacht. Das ist eine wunderbare Nummer. Ich finde, die ist ein sehr guter, einerseits beruhigter, aber euphorisch fröhlicher, freundlicher Crooner, den man sehr gut nehmen kann, um die Leute in eine gute Stimmung zum Anheizen zu versetzen. Bei dem Label will ich entgegnen. Es sind natürlich nur die vier genannt worden hier aus meinen Quellen, die tatsächlich die, wie soll man sagen, auflagenstärksten waren. Also Westend Records findet man rund 500 Einträge, die insgesamt rausgebracht wurden. Das sind nicht alles Originale. Lass es da mal vielleicht 250 gewesen sein, plus die Remixe. Bei TSOB waren es, und das macht schon klar, es war ein Underground-Label mit hoher Kompetenz, sind es 30 Veröffentlichungen, die auf diesem Label stattgefunden haben. Aber alle gut. Also TSOB, The Sound of Brooklyn, angelehnt natürlich an TSOP, The Sound of Philadelphia, und auch ein schöner kleiner Seitenhieb in die Nachbarschaft. Damit haben tolle Sachen rausgebracht. Wunderbare Nummer. Vielen Dank, dass du sie mitgebracht hast. Ich gebe natürlich mit großem weihnachtlichem Wohlwollen und großer Freude ehrlich eine 10 von 10.
Das freut mich, dass dir der Track so gut gefällt, denn mir gefällt er auch wirklich allerliebst gut und er ist auch eigentlich in meinem Standardrepertoire zum Auflegen enthalten. Salmak allerdings war insgesamt ein sehr kurzes, sehr fokussiertes Kapitel. Ein Album, zwei Singles, dann war es das auch schon. Aber dieses kurze Kapitel hat Nachhall, sogar im Sampling-Kosmos. What's In For Me als Sample-Quelle unter anderem bei der Chicago-House-Rakete Somebody Tell Me von Jordan Fields aus dem Jahr 1999. Lohnt sich die Nummer mal anzuhören. Am Ende bleibt mir zu sagen, dass What's In For Me ein Track für mich ist, der ganz laut Klassiker ruft. Und sobald er läuft, merkt man, das ist echte TSOB-DNA, getragen von einer Sängerin, die mehr erlebt hat als nur diese Aufnahmesession. Genau diese Mischung macht's für mich attraktiv und zeitlos. Und was mir noch zu sagen bleibt, ist, dass wir leider am Ende unserer Sendung für euch sind und Nein. Das Wochenende vor der Türe steht und ihr hoffentlich mit all der tollen Musik auf unseren Playlisten tanzt, Party macht, Liebe zelebriert.
Und euch richtig gut gehen lasst. Wir wünschen euch natürlich das Allerbeste an diesem Wochenende und gerade jetzt in dieser Zeit. Seid alle schön lieb zueinander. Ist ganz wichtig. Schön, dass wir uns alle haben. Wir haben euch lieber als Disco-Dudes, deswegen schicken wir euch gerne immer viel gute Musik durch und lasst es euch gut gehen. Habt's fein. Mein lieber Kirk, ich drück dich dolle und ich freue mich auf die nächste Folge.
Dito.
Bye, bye.
Bye.